es gebracht hat, fällt auch die Predigt viel leichter. Ich hoffe, dass sie leicht fällt. Ich habe euch eine Karikatur mitgebracht und wollte einfach euch, können wir die mal einblenden? Ja? Okay. Welche Gedanken kommen euch bei dieser Karikatur? Andreas. Wenn ihr ein klein bisschen lauter sprecht, ihr wisst, ich bin schwerhörig. Also sehr unterschiedliche Reaktionen, das ist doch interessant. Findet ihr euch auch dabei irgendwo? Ich weiß, dass ich hatte die rausgesucht, jetzt mal vor Jahren mal gebraucht hatte. Und nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir und sagte, ich bin der, der da wegläuft. Da dachte ich, auch, das ist schön. Hat Gott doch einen angesprochen. Wenn wenigstens einer angesprochen wird im Gottesdienst, dann ist das schon etwas wert. Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Wir haben ja diesen schönen Wochenspruch, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Die Stimme Gottes hören. Ich habe vor 3 Wochen ja darüber gesprochen, wie wir Gottes Stimme hören können, wie wir den Willen Gottes erkennen können und freue mich, dass ich heute so ein Stückchen da weiterführen kann, vielleicht in dieser Richtung, dass wir mal gucken können, was hat Gott eigentlich vor mit deinem Leben, mit meinem Leben. Ich habe euch damals ein Stückchen von meinem Leben auch berichtet. Es ist immer wieder interessant, wie auf Gottes Wort reagiert, wird immer gute Erfahrungen machen. Das kann ich euch aus eigenem Erleben einfach nur bestätigen. Da, wo wir uns auf Gottes Wort einlassen, werden wir immer gute Erfahrungen machen. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist, dass alles super läuft, dass alles jetzt irgendwie nur noch High Fidelity ist und so im oberen Bereich läuft, sondern auch gerade wenn es vielleicht manchmal ganz unten durchgeht, kann es doch sein, dass wir gute Erfahrungen machen, weil Gott mit uns ist, weil Gott bei uns ist, weil er uns helfen will. In der Bibel wird ja davon viel berichtet, dass Leute die Stimme Gottes gehört haben und darauf geantwortet haben. Und es ist darum auch nicht erstaunlich, wenn wir feststellen, dass auch heute noch die Stimme Gottes zu hören ist. Ich hoffe, ihr habt sie gehört. Vielleicht auch in der letzten Woche irgendwo mal wieder die Stimme Gottes herausgehört aus all den Stimmen, die uns umgeben haben, aus all den manipulativen Stimmen, die uns vielleicht beeinflussen wollten, was wir wählen sollen, wen wir wählen sollen und wo wir unser Kreuzchen hinsetzen sollten. Und all diese Dinge aus der Werbung, wir sind ja von so vielen Einflüssen oder wir sind so vielen Einflüssen ausgesetzt, dass es manchmal schwer ist, die Stimme Gottes noch rauszuhören. Aber Gott will zu uns reden. Und jeder, der mit ehrlichen Erwartungen an das Wort Gottes herangeht, darin liest oder wer ernsthaft betet, der wird auch erfahren, dass wir Gottes Stimme hören können, auch heute noch, und dass er zu uns sehr deutlich reden wird. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, dem begegnete mal ein Mann und die kamen ins Gespräch und der Mann sagte zu Mark Twain, die Bibel ist sehr unverständlich. Und er ärgert sich oft über die Bibel. Da bekäme man Sätze zu lesen, die doch wirklich unverständlich und ärgerlich sind. Mark Twain überlegte einen Augenblick und dann sagt er, wissen Sie, die Sätze, die ich nicht verstehe, die bereiten mir keine Sorgen. Aber die Sätze, die ich verstehe, die bereiten mir Sorgen. Und das ist so manchmal, dass Gott uns vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn er uns ermutigt, wenn er uns aufbaut, wenn er uns helfen will, dass wir vorankommen, dass wir vorwärts kommen. Für manchen ist das Bibellesen dann auch schmerzlich, unangenehm, wenn man auf Aussagen stößt, die darauf hinweisen, was im Leben alles falsch gelaufen ist. Wer von euch kann denn sagen, dass in seinem Leben nichts falsch gelaufen ist? Kein Mutiger bei? Ich denke, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass irgendwo was falsch gelaufen ist. Und wenn man dann in der Bibel manchmal diese Stellen liest, dann fühlt man sich wieder ertappt. Dann will man wieder letzten Endes zulassen, dass Schuldgefühle hochkommen, dass Scham hochkommt, dass sogar manchmal Angst vor Gott entsteht. Und dabei ist das überhaupt nicht nötig. Denn die Bibel hat auch andere schöne Aussagen. Wir müssen wissen, dass der Widersacher Gottes, der Verkläger der Brüder, wie er genannt wird, eines Tages, so heißt es in der Offenbarung, besiegt sein wird. Aber bis dahin wird er uns immer wieder vor Gott verklagen. Er wird immer wieder uns ein schlechtes Gewissen einreden wollen. Er wird uns immer wieder Schuldgefühle geben wollen, dass wir das Empfinden haben. Gott kann mit mir nicht zufrieden sein. Gott kann mit mir nichts anfangen. Und dann resignieren wir ganz schnell. Er will uns Tag und Nacht vor Gott verklagen. Das tut er. Das Schöne ist, wenn wir begriffen haben, dass Jesus vor uns steht und sagt, Vater, schau den Klaus nicht an, diesen Heini. Dafür habe ich bezahlt. Am Kreuz. Die Schuld ist vergeben. Die zählt nicht mehr. Und keiner hat Recht mehr, den Finger an diese Sachen oder auf diese Angelegenheiten zu legen. Und darum sagt uns auch der Schreiber des Hebräerbriefs, darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und dem festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Wenn heute Morgen jemand hier sitzt mit einem schlechten Gewissen, dann darf ich dir sagen, wenn du das Jesus bekannt hast, sein Blut befreit dich von deinem schlechten Gewissen. Du musst nicht mit deinem schlechten Gewissen durchs Leben rennen und dich immer wieder quälen lassen von dem Widersacher Gottes. Es ist schön und hilfreich, ermutigend, wenn wir solche Stellen in der Bibel finden, wenn wir lesen können, was uns ermutigt, was uns aufbaut, was uns Freude macht, was uns Hoffnung schenkt. Aber Gott fordert uns auch manchmal heraus. Und ich habe zum Anfang schon gesagt, manchmal haben wir das Gefühl, dass er uns auf den verkehrten Fuß tritt und dann tut das vielleicht doch weh. Gottes Wort will uns auch weiterhelfen. Die Bibel ist zwar voll von Verheißungen Gottes, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, auf die wir uns stellen dürfen, die wir auch Gott manchmal vorhalten dürfen und sagen, Herr, du hast gesagt in deinem Wort. Und ich glaube es. Ich verlasse mich darauf, dass du gesagt hast. Und darum sollen wir auch alles prüfen. Aber wir sollen uns auch immer wieder selber prüfen. Ein Beter vor langer Zeit im Psalm 119 sagt, genau nach deinen Weisungen zu leben erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Also Gut und Geld ist schon eine schöne Sache, aber jetzt einfach zu sagen, Herr, nach deinen Verheißungen zu leben, nach deinen Weisungen zu leben, das erfreut mein Herz mehr, da gehört schon eine tolle Erfahrung zu. Er muss doch etwas erfahren haben mit diesem lebendigen Gott, dass er zu dieser Aussage kommt. Und sagt, Gut und Geld ist eine tolle Sache, aber mit dir unterwegs zu sein, auf dein Wort mich zu verlassen, auf dein Wort zu vertrauen, das ist etwas, was mich weiterbringt, was mich nach vorne bringt, was mein Leben positiv verändert. Das war alles Vorspann. Jetzt will ich eigentlich zur Predigt kommen heute Morgen und die habe ich rausgesucht aus Matthäus 21. Diese Geschichte, ihr kennt sie sicherlich vom Ja-Sager und Nein-Tuer und vom Nein-Tuer und Ja-Sager, um sie ganz kurz zu beschreiben. Oder Luther schreibt die ungleichen Brüder. Lest uns mal den Text. Es geht darum, dass hier der Herr Jesus von den Frommen, den Superfrommen der damaligen Zeit, wieder provoziert wird. Sie wollen ihn ja immer wieder in eine Falle locken und so ist das auch hier. Es geht darum, in welcher Vollmacht Johannes der Täufer seinen Dienst tut. Und Jesus antwortet jetzt auf diese Provokation letzten Endes. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten, mein Sohn arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete der, doch der ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Die Frommen, die Pharisäer, antworteten, der Erste natürlich. Da sagt Jesus, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich als ihr. Johannes der Täufer kam zu euch und zeigte, was Gottes Wille ist. Aber ihr habt ihm keinen Glauben geschenkt. Die Zolleinnehmer und Huren dagegen folgten seinem Ruf und obwohl ihr das gesehen habt, kommt ihr nicht zur Besinnung und wollt immer noch nicht auf ihn, also Johannes, hören. Jesus beginnt seine Rede damit, dass er sagt, was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Er stellt eine Gegenfrage. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ging voraus, dass eine Diskussion entbrannt war, wer hat denn überhaupt Johannes den Täufer den Auftrag gegeben? In welcher Vollmacht tut er seinen Dienst? Wie kann er überhaupt seinen Dienst tun? Und manchmal stellen wir auch solche Fragen, wenn da einer predigt, hat er überhaupt die Vollmacht? In welchem Namen tut er das? Und so war hier auch eine Diskussion entstanden. Und es ist einfach wichtig, dass wir lernen, im Reich Gottes darf es nie vorrangig um die Diskussion gehen, in welcher Macht, in welchem Auftrag oder in welcher Autorität etwas geschieht, sondern vielmehr darum, dass wir gucken, dass der Wille des Vaters getan wird. Daran erkennt man die Vollmacht, daran erkennt man die Autorität, daran erkenne ich, ob jemand mit Jesus unterwegs ist. Wir haben heute auch manchmal so diese Diskussion, dann gibt es Lobpreis, so wie hier, vielleicht auch manchmal noch größer, spontaner. Und dann sitzen da schon welche und die munkeln, die haben bestimmt den Geist von unten. Oder das sind alles nur Schwärmer. Oder das sind Fundamentalisten in der Gemeinde, da halte dich nicht zu diesen Menschen. Und ihr kennt solche Aussagen, dass man darüber diskutiert, in welcher Vollmacht etwas geschieht, anstatt zu schauen, was kommt raus darunter. Werden Menschen heil, werden Menschen gesund, werden Menschen aufgebaut, werden Menschen ermutigt, werden Menschen gestärkt in ihrem Glauben. Darum soll es gehen im Reich Gottes und nicht darum, unter welcher Vollmacht das vielleicht jetzt geschieht. Das erklärt sich von ganz alleine. Es soll vielmehr darum gehen, den Vater, das Willen zu erkennen und zu tun. Es reicht ja nicht, wenn wir ihn nur erkennen. Ich habe vor 3 Wochen ganz kurz geschildert, wie ich die Berufung bekommen hatte, nach Kreuzberg zu gehen. Und der Helmut, der da sitzt, der kann sich sicherlich an diese Zeit noch erinnern, also an manche Kämpfe und mein Ungehorsam, dass ich nicht gehen wollte nach Kreuzberg und nachher dann doch gegangen bin.
Und das war so schön.
Aber es war auch hart. Es gibt solche Situationen, wo wir Nein sagen. Will ich nicht. Hab kein Interesse daran. Und Gott sagt, du, dich will ich haben. Du sollst da diesen Dienst tun. Und das ist manchmal nicht einfach, sich dem zu stellen. Auch hier im Text von heute geht es darum, dass die Frommen begreifen, das Einzige, was zählt und wirklich Wert hat, ist den Willen des Vaters zu tun und nichts anderes. Was ist der Wille des Vaters? Die Bibel ist voll davon. Ich habe so mal ein paar Stellen kurz rausgegriffen. Ich hoffe, dass wir die richtige Stelle haben. Ja. Matthäus 7, wenn wir die folgenden Verse lesen, dann können wir so einiges entdecken, was der Wille des Vaters ist. Vers 7, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Also Gott hat vor langer Zeit schon festgelegt, wie wir miteinander umzugehen haben. Das gilt in der Familie, das gilt im Berufsleben und das gilt aber auch in der Gemeinde. Dass wir lernen, wie wir miteinander umzugehen haben. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr auch behandelt werden möchtet. Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn einer einem quer kommt dann reizt es ja viel zu sehr, ihm auch mal quer zu kommen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Wir werden die Vollmacht eines Menschen erkennen, wie er handelt im Namen Jesu. Und darauf müssen wir schauen und das auch lernen und für uns annehmen. Ebenso werden wir die falschen Propheten an ihren Taten erkennen. Ich finde interessant, dass hier steht, nicht die falschen Propheten an ihren Worten. Denn die Propheten haben ja viele Worte gesagt, sondern an den Taten, was sie tun. Und wir merken immer wieder, dass es wichtig ist, vom Wort Gottes hier zu sehen, dass Wort und Tat nicht zu trennen sind. Dass wir aufgefordert sind, das Wort Gottes zu hören, in uns aufzunehmen, aber dann auch umzusetzen, es auszuleben, es zu praktizieren, es zu tun. Anders funktioniert das nicht. Und an dieser Handlung und an dieser Wirkung kann man dann auch erkennen, in welchen Auftrag der Dienst erfolgt. Und da stehen sie nun vor Jesus, die Ja-Sager. Ja, Herr. Wie viel Höflichkeit, wie viel Ehre liegt in dieser Aussage da drin. Und doch keine Bereitschaft zur Umkehr, zur Buße. Da muss man sich fragen, wie sieht das bei mir, bei uns, bei euch aus? Teilweise haben wir christliche Erziehung bekommen. Wir neigen uns ganz fromm beim Beten, beim Singen. Heben wir vielleicht sogar mal die Hände und freuen uns damit. Und stehen vielleicht sogar noch auf beim Singen. Aber es ist unser Herz dabei. Ich hätte vor 3 Wochen euch auch kurz darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir nicht mit unserem Kopf den Glauben praktizieren oder aus dem Bauch heraus, aus dem Bauchgefühl, sondern vom Herzen her. Vielleicht erinnert der ein oder andere sich noch daran, das Herz ist die entscheidende, zentrale Schaltstelle in unserem Leben. Gott will unsere Herzen erreichen, nicht nur den Kopf. Und nicht nur, dass wir etwas praktizieren aus unserem Bauchgefühl heraus. Das Herz ist entscheidend. Maria bewegte alle ihre Gedanken in ihrem Herzen. Und so wird das immer wieder in der Bibel auch darauf, werden wir darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, mit dem Herzen einfach auch zu glauben und das anzunehmen. Wie mag es diesen frommen Juden vorgekommen sein, wenn ihnen gesagt wird, haltet euch zurück, die Huren und die Zöllner werden eher ins Reich kommen als ihr. Stellt euch mal vor, ich würde heute Morgen sagen, was bildet ihr euch eigentlich ein? Was glaubt ihr, wer seid ihr, dass ihr meint, ins Himmelreich zu kommen? Wie schön, wenn einer sagt, ja, dafür ist ja Jesus für mich gestorben. Wir können uns da berufen drauf. Wir haben das Vorrecht, dass wir uns berufen können. Jesus ist für mich gestorben und darum darf ich in die Herrlichkeit eingehen. Oder wie Rüdiger gesagt hat, ins Vaterhaus oder zum Herrn eines Tages eingehen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wisst ihr, da draußen die Menschen kommen eher in den Himmel als ihr Frommen hier, das wäre schon eine ganz schöne Provokation. Jesus erlaubt sich diese Provokation und stellt diese Frage, was meint ihr denn dazu? Wer kommt denn nun eher rein? Er sagt letzten Endes zu den Frommen, ihr seid Ja-Sager, aber Nein-Tuer. Hoppla. Ja. Wie anders der Sohn, der ein Nein-Sager ist, und vornherein sagt, nö. Ich mache mir doch nicht den Buckel krumm im Weinberg. Vater hat genug Geld, ich lebe ganz gut, warum soll ich mir den Buckel krumm machen im Weinberg? Haut ab, zieht um die Häuser. Dann auf einmal wird ihm doch mulmig. Fast ein Vergleich zu dem verlorenen Sohn könnte man hier finden, dass er umkehrt, zurückkommt und doch die Hacke nimmt und anfängt, im Weinberg zu arbeiten. Jesus zeigt hier letzten Endes, dass er sagt, ich brauche euch. Ihr seid meine geliebten Kinder. Ihr seid mir wichtig, euch brauche ich, um diesen Weinberg zu bestellen. Und der Weinberg ist nicht nur Gemeinde, sondern ist letztendlich auch unsere Familie, ist darüber hinaus, wo wir uns bewegen, wo wir uns befinden, wo wir vielleicht auch arbeiten. Überall kann Weinberg Gottes sein. Und ich brauche dich, weil du wertvoll bist in meinen Augen, weil ich ohne dich gar nichts bewirken kann. Und Jesus möchte aufmerksam machen und sagen, weißt du, es ist doch so, ihr als Söhne und Töchter, ihr lebt doch nicht nur vom Ertrag. Ihr seid Miterben, ihr seid Mitbesitzer, ihr seid Miteigner dieses Weinbergs. Also müsst ihr doch ein Interesse haben, dass die Arbeit im Weinberg vorangeht. Es gehört euch doch. Oder wollt ihr die Arbeit immer nur den anderen überlassen? Ihr seid aufgefordert, anzupacken im Weinberg. Ihr seid aufgefordert, mit hineinzukommen. Aber die Neinsager entziehen sich der Arbeit. Da gibt es einige, die fangen an zu grübeln und überlegen nach neuen Erkenntnissen, nach neuen Lehren. Damit kann man sich unheimlich beschäftigen, statt zu arbeiten. Man kann viele Gedanken austauschen und viele Seminare halten und viele Seminare besuchen und überlegen, ja, das könnte vielleicht noch besser werden oder das könnten wir vielleicht in unserer Gemeinde gebrauchen, das könnten wir umgestalten. Aber wenn nichts praktisch bei rauskommt, nützt das alles nichts. Es geht darum, arbeite, helfe mit, gestalte mit. Den Willen des Vaters zu tun, ist immer arbeiten. Und das heißt hören, prüfen, tun. Wir kommen sonst nicht daran vorbei. Was ist der Wille Gottes? Das ist Arbeit. Und er sagt, ich besuche eine Konferenz nach der anderen oder rase vielleicht von einer Gemeinde zur anderen und schaue, wo der beste Lobpreis ist, wo dir am besten vielleicht deine Gefühle befriedigt werden. Darum darf es nicht gehen. Er sagt, arbeite, helfe im Weinberg mit. Mache nicht nur Pläne, wie alles besser gestaltet werden könnte, sondern mach selber einen Dienst, eine Arbeit in deinem Umfeld, in dem du dich bewegst, in deiner Gemeinde. Sohn, Tochter, arbeite, helfe mit, heißt nicht, kritisiere nur. Neinsager sind typische Verweigerer. Ja-Sager und Nein-Tuer sind aber auch Verweigerer. Beide sind schuldig vor Gott. Keiner kann sich rausreden und sagen, ich bin unschuldig. Der Ja sagt und gar nicht erst geht, ist schuldig. Und der Nein sagt und abhaut, ist auch schuldig vor Gott. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass hier eine Umkehr stattgefunden hat, eine Veränderung. Ja, muss mal meine Folie hier weitermachen. Entschuldigt. Ja. Hier hat eine Umkehr stattgefunden bei dem anderen. Er ist zur Erkenntnis gekommen, dass er falsch gehandelt hat. Umkehr, Buße. Prüfen, erkennen, was verkehrt gelaufen ist und es vor Gott bekennen und ändern. Das heißt letzten Endes, er fängt jetzt an und krempelt sich doch die Ärmel hoch und ackert im Weinberg mit. Obwohl er vorher gesagt hat, nee, ich nicht. Wie schön ist das, wenn wir das sehen dürfen. Und er kann es tun letzten Endes, weil er sich verändert hat. Wir haben das vorhin schon mal gelesen, denn das Blut von Jesus Christus hat uns reingewaschen vom schlechten Gewissen. Er braucht kein schlechtes Gewissen haben, weil er einmal gesagt hat, nö, ich nicht. Er braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, weil er vorher weggelaufen ist. Und er braucht sich auch kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen von irgendjemand in der Gemeinde oder darüber hinaus oder auch von dem Widersacher Gottes, weil er einmal dazu den Menschen gehörte, die Nein gesagt haben. Er ist umgekehrt. Seine Schuld ist vergeben, aber die Schuld des anderen bleibt. Die bleibt bestehen. Da verändert sich nichts. Und darum ist es so schön, auch diese Geschichte zu sehen, wie wir mit hineingenommen werden in das, was Gott gestalten will durch uns vielleicht. Wir sollen den Willen des Vaters tun und nicht nur dem Willen des Vaters zustimmen. Es ist einfach zuzustimmen und sagen, ja, Gottes Wort ist richtig, Gottes Wort hat recht. Aber dran zu bleiben, zu tun, ist was anderes. Und wir sollen auch dann nicht dazu neigen, vielleicht die Gemeinde einzuteilen, nach unseren Ermessern in Ja-Sagern und Nein-Tun. Das machen wir auch gerne. Und sagen, Ja-Sager, 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 Nein-Tun, Nein-Tun. Haben wir kein Recht zu. Nicht wir bestimmen und entscheiden, wer in der Gemeinde ein Ja-Sager ist und wer in Wirklichkeit ein Nein-Tuer oder wer ein Nein-Sager ist und ein Ja-Sager ist. Wir haben kein Recht zu urteilen und zu beurteilen. Es geht darum, letzten Endes, dass unser Leben und unser Glauben deckungsgleich ist. Es geht darum, dass mein Leben und mein Glaube deckungsgleich sind. Es geht darum, dass unser Gemeindeleben und der Glaube in unserer Gemeinde deckungsgleich ist. Darum muss es gehen. Und wenn das geschieht, wenn wir das entdecken, wenn wir das tun, dann werden wir in der gleichen Vollmacht wie Jesus unseren Dienst tun können. Dann werden wir in der gleichen Vollmacht wie Jesus unsere Aufgaben erledigen können. Aber es geschieht nur, wenn unser Glaube und unser Leben deckungsgleich ist. Und da, wo das nicht ist, werden immer Verschiebungen entstehen. Menschen werden auf einmal spüren und werden sehen, in welchem Auftrag wir unseren Dienst tun. Menschen werden vielleicht sogar provoziert durch unseren Dienst, aber vielleicht auch positiv verändert werden. Und sie werden manchmal noch mehr Anstoß an uns nehmen, als sie vielleicht schon vorher hatten. Aber noch eins zum Schluss vielleicht. Der Vater sagt heute, helfe mir bei der Arbeit im Weinberg, ist eine konkrete Zeitangabe. Also wir sollen nicht weglaufen, wir sollen heute im Weinberg arbeiten. Wenn du vielleicht bisher wenig für Jesus getan hast, wenn du vielleicht bisher wenig dich eingebracht hast oder dir das vielleicht gar nicht so bewusst war, wie wichtig Jesus auch in deiner Familie ist, für deine Kinder, für deine Enkelkinder. Wenn das vielleicht nicht so primär war in deinem Leben, dann kann sich noch so viel ändern. Da kann noch so viel heil werden. Da kann noch so viel gesund werden. Heute heißt letzten Endes, zeigt Gott dir, welchen Menschen du vielleicht trösten kannst, welchen Menschen du ermutigen kannst, welchen Menschen du vielleicht sogar vor Sünde oder Schuld bewahren kannst. Wir müssen bloß die Stimme Gottes hören, wenn er heute zu uns spricht. Vielleicht hast du den Nachmittag, die nächste Woche schon wieder für dich verplant. Aber wenn du ehrlich fragst vor Gott, was ist heute dran, wird dir Gott zeigen, was dran ist. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wer auf Gottes Wort reagiert, wird immer gute Erfahrungen machen. Und aus meinem langen oder aus unserem langen Leben können wir das nur bestätigen. Und sagen, es lohnt sich immer wieder, sich auf Gottes Wort einzulassen, hinzuhören, was Gott sagt. Und wir werden Großartiges erleben, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Dass wir erfahren können, was der Wille Gottes ist, auch für diese Gemeinde, wie es weitergeht, was Gott vorhat. Jesus fragt heute Morgen dich ganz persönlich, nicht ich frage, sondern Jesus fragt, bist du ein Ja-Sager? Und ein Nein-Tuer? Oder bist du vielleicht einer, der erst immer Nein gesagt hat? Mit mir nicht. Ich habe keine Zeit. Ich brauche meinen privaten Bereich. Davon kann ich nichts abgeben. Es ist mir wichtig, meine Hobbys nachzugehen. Es ist mir wichtig, dem und dem nachzugehen. Wenn Jesus sich heute Morgen anspricht, dann ist die Chance dazu da, zu sagen, ab heute kann es anders werden. Bist du ein Ja-Sager, ein frommer, treuer Sonntagschrist, der nachher die Gemeinde verlässt, sein Sonntagsmäntelchen in der Garderobe abhängt und seinen Alltagsmantel anzieht und dann einfach sagt, ich nicht, ich mag nicht, ich will nicht, ich kann nicht. Es ist ganz egal, wozu du gehörst, ob Neinjager oder Ja-Sager. Jesus sagt heute Morgen ganz klar, ich möchte gerade dich gebrauchen. Ich möchte gerade dich einbeziehen in meinem Dienst. Ich möchte gerade mit dir etwas verändern, weil du wertvoll bist in meinen Augen. Und weil keiner, kein anderer das so gut machen kann wie du ganz persönlich. Das ist etwas, was wir glauben müssen, was wir auch lernen dürfen, dass Gott jeden von uns zu einer ganz großartigen Persönlichkeit gemacht hat. Und dass kein anderer diese Aufgabe, die er uns anvertraut, die er dir anvertraut, so gut machen kann wie du. Sonst würde er dich nicht dazu begaben, sonst würde er dich nicht dazu berufen. Und darum haben wir Mut, immer wieder neu anzupacken. Das heute kann unmittelbar nach dem Gottesdienst sein, sicher auch morgen, aber garantiert nicht nächste Woche, nächsten Monat. Heute. Und wir haben einen Wochenspruch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Und das gilt eine ganze Woche lang. Ich lade euch einfach mal ein, jeden Tag ganz neu hinzuhören und zu sagen, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Das kann aufregend sein, es kann auch frustrierend werden. Es kommt immer darauf an, was wir so erleben. Aber auf jeden Fall wird etwas Gutes rauskommen. Das kann ich euch hier schon garantieren. Darum prüft alles. Prüft alles, was gut ist. Was gut ist im Willen Gottes. Aber tut es. Amen.